Also, ich freue mich, dass wir heute miteinander Ostern feiern können, ja. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also ist auch eine gewisse Herausforderung für mich. Ich war um 6 Uhr schon aktiv beim Frühgottesdienst, Auferstehungsgottesdienst. Und irgendwie, keine Ahnung, ich glaube, mit der Vorbereitung war ich noch nicht so 100% durch. Ich bin, glaube ich, schon um 4:30 aufgewacht und konnte nicht mehr einschlafen. Also von daher, ich bin ein bisschen, aber, ne, Jesus macht Jünger, von daher... Ja, dann kommen die Leute und sagen, ja, dann zack doch mal, ne? Also gut, machen wir auch, ja. Also, das Thema habe ich mal ganz kreativ so genannt, Ostern 2019. Und wir haben ja auch eine spannende Woche hinter uns, ja. Ich weiß ja nicht, wer gerne in Urlaub fährt. Fahren manche auch gerne in Urlaub? Schon 3 sind es auf jeden Fall. Okay. Ein Land, was ich sehr, sehr liebe, ist das Land, in dem mein Bruder lebt. Ja? Mein Bruder lebt seit fast 20 Jahren in Frankreich. Und es hat mich schon ein bisschen geschockt auch. Ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist. Ja? Und es war so, ich war mit einem Freund essen und wir waren unterwegs und haben dann wir wollen zusammen im Sommer auch Richtung meinem Bruder mal fahren, so, ja. Und dann haben wir geredet so auch so über, ja, Paris waren wir schon zusammen und in Nantes waren wir zusammen, da wo mein Bruder wohnt. Und dann bin ich gerade wieder hier, lässt mich raus und keine Ahnung, 20 Minuten später kriege ich hier SMS, ja. Und dann hieß es, guck schnell im Fernsehen, Notre Dame brennt und stürzt ein. Und ich, was redet der, ja. Aber es war krass, es war wirklich so, ja. Und das hat viele, viele Menschen geschockt, ja. Und ich habe mir meinen Bruder am Abend noch angerufen, jetzt sieht man hier die Bilder, wie die Feuerwehr versucht, den Brand in den Griff zu kriegen. Und einige Stunden haben sie löschen müssen, dieser Turm, der zusammenstürzt. Krass. Ein ganzes Land in Schockstarre. Das ist übrig geblieben. Es ist noch mehr auch übrig geblieben von der Struktur des Gebäudes. Aber das war auch spannend, weil mein Bruder hat gesagt, es geht gerade ein ganz spezielles Gefühl durch Frankreich. Eigentlich ist klar, in Frankreich ist Staat und Religion strikt getrennt. Religion hat nichts zu suchen im öffentlichen Raum. Das ist im Moment gerade anders. Es ist krass, sagen sie, dass der Präsident selber gekommen ist, dass er sich an die Katholiken, also an die Christen gewandt hat. Erstaunliches. Das ist ein schönes Bild, finde ich auch. Ein Symbol ist alles zusammengeschürzt, aber das Kreuz, es steht da. Und es hat ein bisschen vielleicht auch was zu tun mit Ostern und mit dem, was scheint denn durch, mitten durch die Wirrnis und auch das Chaos dieser Welt. Ich habe das Thema natürlich noch ein bisschen weiterentwickelt, ja. Ich habe es nur gesagt, mit den ersten Christen Psalmen lesen. Können wir natürlich jetzt nicht, die sind nicht da. Aber wir sind da und wir wissen aus der Kirchengeschichte natürlich, wie sie Psalmen gelesen haben. Wahrscheinlich ähnlich wie wir, nur nicht auf Deutsch, also eher auf Griechisch. Aber das habe ich sein gelassen, ich habe es auf Deutsch mitgebracht. Und ich würde gerne mit euch jetzt einen Psalm lesen und beten. Und ich habe gedacht, das wäre eigentlich cool, weil wenn dort zum Beispiel irgendwo im jüdischen Kontext, wenn gebetet wird, dann stehen die Leute meistens, ja. Das ist wie beim Lobpreis auch, man steht dann auf, die tanzen dann auch unter Umständen, das machen wir nicht, ja. Wir sind aus pietistischer Hintergrund, ja. Also von daher lassen wir das. Aber wir könnten aufstehen und den Psalm miteinander beten. Auszüge aus Psalm 118, dem Auferstehungspsalm. Ja, ich meine, das ist jetzt auch so gedacht. Also, genau. Okay, wir lesen die Verse 14 bis 24. Der Herr ist meine Macht und mein Psalm und ist mein Heil. Man singt mit Freuden vom Sieg in den Hütten der Gerechten. Die Rechte des Herrn behält den Sieg. Die Rechte des Herrn ist erhöht. Die Rechte des Herrn behält den Sieg. Ich werde nicht sterben, sondern leben und des Herrn Werke verkündigen. Der Herr züchtigt mich schwer, aber er gibt mich dem Tode nicht preis. Tu mir auf die Tore der Gerechtigkeit, dass ich durch sie einziehe und dem Herrn danke. Das ist das Tor des Herrn. Die Gerechten werden dort einziehen. Ich danke dir, dass du mich erhört hast und hast mir geholfen. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Das ist vom Herrn geschehen und ist ein Wunder vor unseren Augen.
Dies ist der Tag, den der Herr macht. Lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein. Amen.
Ihr dürft gern Platz nehmen, aber wer möchte, darf auch gern stehen bleiben. Wir sind da frei, ja? So. Ich habe schon gesagt, das ist der Auferstehungspsalm. Zumindest für die ersten Christen war das klar. Da fügten sich die Bausteine zusammen. Natürlich, der erste Schreiber hat es auf sein Leben bezogen. Aber dieser Psalm hat sich verbreitet und im Tempel wurde er bezogen auf das Volk Israel und Jesus hat diesen Psalm auf sich bezogen. Martin Luther sagt über diesen Psalm, wenn er möchte, der Martin hört gerade nicht auf mich. Kannst du das Ding nochmal raus und reinstecken? Es geht gerade nicht. Ja, jetzt. Da ist er. Zum Glück haben wir noch ein Farbbild von ihm gehabt. Also, es ist mein Psalm, sagt er, den ich lieb habe, denn er hat sich auch redlich um mich gar oft verdient. Schönes Deutsch, ne? Und mir aus manch großen Nöten geholfen, da mir sonst weder Kaiser, Könige, Weise, kluge Heilige hätten helfen mögen. Also, wir kriegen sozusagen Einblick so ein bisschen in die Kirchengeschichte. Die ersten Christen, für die war klar, dieser Psalm, da geht es um Jesus, ja? Der Stein, den die Bauleute verworfen haben. Und Martin Luther sagt, ja, das ist mein Psalm, ja? Der hat so viel Hoffnung, so viel Auferstehungshoffnung, Potenzial in sich. Der hat mir schon oft geholfen, wenn ich am Ende war. Wir gehen also diesen Psalm ein bisschen anschauen und wir schauen ihn von Jesus und von Ostern her. Und deswegen habe ich meine Überschrift mal so gewählt. Der Auferstandene ist, und drei Gedanken dazu, das erste ist, er ist der Eckstein. Ja. Vom Eckstein haben wir gelesen. Ja. Der Stein, den die Eckstein, den die Bauleute verworfen haben. Ja. Für die ersten Christen war klar, da geht es um Jesus. Ja. Und das sieht man dann schon in verschiedenen Stellen im Neuen Testament, zum Beispiel in der Apostelgeschichte 4, da wird schon davon gesprochen, da sagt einer, das ist Jesus, dieser Jesus ist der Stein, der von euch Bauleuten, Klammer auf, ihr Verantwortlichen des Volkes Israel, ja, von euch wurde er verworfen, der aber zum Eckstein geworden ist. Also wir merken schon gleich, die ersten Christen, für die war klar, der Psalm ist in Erfüllung gegangen. Und von daher, wenn wir den lesen, können wir ihn mit großer Freiheit auf Jesus deuten, sagen, da geht es um Jesus, ja, um unsere Hoffnung. Das heißt, die Frage ist natürlich, was ist eigentlich so ein Eckstein? Ja? Ich habe mal einen mitgebracht, natürlich nicht in echt, wäre mir zu schwer gewesen, weil Ecksteine sind meistens ganz schöne Brocken. Das ist ein sogenannter Eckstein, ja, das heißt, ist klar, der steht an der Ecke, aber er ist normalerweise der Stein, an dem sich alles ausrichtet. Meist hat man einen sehr großen genommen, ja, an dem sich die Kleinen sozusagen anschmiegen konnten und an dem wurde alles ausgerichtet. Ich habe mal so versucht, im dreidimensionalen Raum hier so ein bisschen eine Zeichnung zu machen, damit ihr seht, ah ja, in alle Richtungen gibt der Eckstein die Linie, die Größe und so weiter des Gebäudes vor. Das ist ein Eckstein. Und jetzt heißt es im Neuen Testament, dass Jesus der Eckstein ist, an dem sich alles orientieren soll, aber er wurde verworfen. Von der religiösen Elite. Von denen, die es eigentlich besser wissen mussten, die sich auskannten in den Schriften und so weiter, die verwerfen ihn, hören nicht auf ihn. Vielleicht waren sie auch froh, endlich haben ihn weggebracht. In Markus wird es nochmal sehr schön gesprochen. Da spricht Jesus letztlich über sich und kritisiert die Leiter, die Verantwortlichen seiner Zeit. Sagt Jesus, habt ihr nicht das Schriftwort gelesen? Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, er ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn ist das geschehen und es ist wunderbar in unseren Augen. Daraufhin hätten sie Jesus gerne verhaften lassen, aber sie fürchteten die Menge. Denn sie hatten gemerkt, dass er mit diesem Gleichnis sie meinte. Da ließen sie ihn stehen und gingen weg. Das heißt, es zieht sich wie so ein roter Faden durch die Bibel, ja? Der Eckstein, der missachtet wird, auf den man nicht hören möchte. Ich habe vorhin schon gesagt, am Eckstein orientiert sich alles. Letztlich orientiert sich alles an ihm, aber ein Eckstein stellt auch falsche Maße in Frage. Wenn dann irgendein Stein eingebaut wird und der ist nicht in der Linie, dann merkt man, weil man den Eckstein hat, das passt nicht. Und ich glaube, dass das Gleiche auch passierte mit Jesus. in seiner Lehre, wie er gesprochen hat vom himmlischen Vater, vom Umgang mit den Geboten, wie sie in unserem Leben gelebt werden, das stellte das System der damaligen Zeit in Frage. Vielleicht auch unseres. Wie wir Glauben definieren. Ob wir sagen, ja, das ist doch, es geht um mich und wie ich das lebe, so lebten viele damals. Und Jesus sagt, nein, es kommt nicht auf dich an. Mach deine Frömmigkeit nicht an dir fest, sondern mach sie an Gottes Gnade fest. Letztlich meint er sich selber damit. Du brauchst jemand anders, der für dich in die Bresche springt. Du wirst es selber nicht beheben können, den Schaden. Und von daher stellt Jesus mit seinem Handeln grundsätzlich die Art und Weise, wie Glaube damals gelebt wurde, in Frage. Und das war unbequem. Und verstellt Jesus auch manchmal unser Leben und wie wir denken über Gott in Frage. Ich glaube, er war sogar verworfen von seinen Freunden. Weil spätestens als er am Kreuz hing, haben sie gesagt, schade, 3 Jahre umsonst investiert. Können wir wieder gehen. Hat sich doch nicht gelohnt, war die Lehre doch falsch? Hat sich so schön angehört. Aber jetzt ist alles vorbei. Nichts von seinem Reich, was er aufbauen wollte. Und sie ziehen sich zurück. Wunderschöne Ostergeschichte, Emmaus. 2 Jungs laufen weg und sagen, gehen wir halt wieder zurück. Das, was wir halt kennen, zurück in die Heimat. Und Jesus muss sie einholen und wieder sagen, hallo, das musste so passieren für eure Rettung. Ich lebe. Aber er war verworfen von seinen Freunden. Aber er ist eingesetzt, so heißt es ja, zum Maß aller Dinge. Denn Gott hat ihn, die Menschen schmeißen ihn weg, aber Gott sagt, nein, das ist der Eckstein, an ihm richtet sich alles aus. Hier könnt ihr euch orientieren, hier wisst ihr, wie Leben läuft, wie es funktioniert. Er ist eingesetzt. Und seitdem, ich nenne es mal so, geht die verrückte Auferstehungsgeschichte um die Welt. Das packt die auf einmal. Und auf einmal sagen sie, ja, das ist klar, in Jesus, das ist das, was versprochen worden ist von Gott, ist in Erfüllung gegangen. Jesus ist unsere Hoffnung, er lebt. Und auf einmal verändert sich nochmal alles im Leben seiner Freunde. Ich fand ein sehr schönes Zitat bei, also Päpste kommen hier nicht so oft zu Wort, aber ich musste ihn einfach bringen, ja. Papst Benedikt. 2 tolle Bücher geschrieben, nämlich Jesus von Nazareth und ein guter Freund von mir, der Evangelist ist, ja, klar evangelisch ist. Und ich habe ihn mal gefragt, als er es voll durchgelesen hatte, hey, wie findest du das Buch? Und ich sagte, zum katholisch werden. Also, ja, er fand das Buch wirklich sehr gut, meinte er, ja. Er ist trotzdem evangelisch geblieben, aber ich wollte nur sagen, ja, in der Rechtfertigungslehre und in das, was er, boah, da gibt es so große Nähe, ja, also man kann sehr viel lernen. Und der hat was Tolles geschrieben über die Osterbotschaft, ja. Nur ein wirkliches Ereignis von radikal neuer Qualität konnte die apostolische Predigt ermöglichen, die nicht mit Spekulationen oder inneren mystischen Erfahrungen zu erklären ist. Sie lebt in ihrer Kühnheit und Neuheit von der Wucht eines Geschehens, das niemand erdacht hatte und das alle Vorstellungen sprengte. Und damit meint er die Botschaft vom Eckstein, dass der Eckstein nicht mehr abseits liegt, sondern im Zentrum ist, an dem sich alles orientieren wird, der die Hoffnung ist für die Menschen. Und das konnte nur passieren, weil irgendwas Phänomenales ist, denn zur Pflege eines Jesuskultes hätte es keinen Auferstandenen gebraucht. Man hätte sich irgendwie nett an die Lehren erinnern können. Aber dass die Leute loslaufen und sagen, der lebt, der ist auferstanden und von Gott eingesetzt und dafür riskieren, dass sie ein Kopf kürzer gemacht werden, da muss eine Ursache da sein, beschreibt ja, Benedikt und sagt, da muss was passiert sein. Wir können es an den Folgen sehen, wie die erste Kirche gelebt hat. Sie sind mit der Auferstehungsbotschaft um die Welt gegangen und die Leute haben sie ausgelacht. Aber es hat die Menschen verändert und das Römische Reich. Ich habe einen zweiten Gedanken. Wer ist denn noch der Auferstandene? Er ist der Sieger. Wird auch in dem Psalm gesagt. Da heißt es schon ganz am Anfang, da wo wir gelesen haben, man singt mit Freuden vom Sieg in den Hütten der Gerechten. Die Rechte des Herrn behält den Sieg. Die Rechte des Herrn ist erhöht, die Rechte des Herrn behält den Sieg. Hier geht es um Sieg. Und dass man singen soll, jubeln soll, Ja, so wie ihr jetzt. Genau, so ist es. Ja, jetzt lacht ihr. Ja, genau, dass wir Freude haben. Und wir haben Grund zur Freude. Vielleicht nicht jeden Tag. Und viele sagen, na, so Grund zur Freude haben wir doch gar nicht. Guck doch mal, also guckst du keine Tagesschau? Doch, gucke ich auch. Ja, und wenn ich die anschaue, sage ich manchmal schon, boah, ganz schön krass, boah, was für neue Spannung gehen wir zu. Es kann aber auch im persönlichen Leben sein, dass wir sagen, boah, das sind eher Probleme gerade da oder Herausforderungen. Paulus würde sagen, trotzdem, wir haben einen Sieg. Und der verändert nochmal alles. Auch unsere Herausforderungen, da wo wir versagt haben, wo wir Zweifel haben, wo wir vielleicht von anderen Leuten ausgelacht werden, vielleicht auch für unseren Glauben belächelt werden in der eigenen Familie, in der Verwandtschaft, keine Ahnung. Er sagt, wir haben eine Hoffnung, wir können singen, wir können jubeln. Das versuche ich ein bisschen aufzuzeichnen. Denn ich glaube, dass Paulus es selber durchlebt hat. Er hat es durchlebt und hat es gelebt, was in diesem Psalm beschrieben wird. Er singt mit Freuden, ja. Kennen vielleicht manche, im Kerker sitzt er. Ja? Sitzt im Knast und was fangen sie an? Sie fangen an, Lobpreislieder zu singen. Und das machen sie nicht, weil sie gesagt haben, boah, was hat man noch nie im Knast gemacht? Lobpreis, machen wir jetzt. Ja? Sondern ich glaube, sie singen Lobpreislieder, weil es klar war, wir loben den Herrn jeden Tag. Auch hier. Es geht noch weiter. Paulus ist nicht naiv. Paulus ist nicht sagt, oh, ich blende mal alles aus und ich konzentriere mich nur auf Lobpreis und nur auf Gott und dann wird alles andere schon. Nein. Er ist sehr nüchtern und sieht sein Leben und er sieht die Schwierigkeiten, die er hat und er weiß, dass andere Christen auch Schwierigkeiten haben und sagt, und trotzdem, wir haben einen Sieg, der fängt heute schon an, auch wenn er manchmal noch so ein bisschen verschüttet ist, in Trümmern ist. Er beschreibt es, Römer 8, also wenn ihr mal irgendwie down seid, lest euch Römer 8 durch. Denn da schwärmt Paulus von der Zukunft und was für eine Hoffnung wir haben, ja? Und wie groß die Liebe von Gott ist. Und das versuche ich ein bisschen mit reinzunehmen. Und da sagt er nämlich, wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Und ich sage gleich, das ist alles, sind die Dinge, die Paulus durchgemacht hat. Also er redet nicht jetzt hier, schreibt irgendwo am grünen Schreibtisch und denkt mal so philosophisch nach. Könnte es eine Hoffnung geben? Nein, der hat es durchlebt, ja? Und dann sagt er, wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag, wir sind geachtet wie Schlachtschaf. Das war sein Leben. Ja. Einmal hat er geschrieben an die Korinther, die eigentlich immer so gerne siegen wollten und immer so alles glatt laufen im Glauben. Sagt er, wisst ihr, wir haben diesen Schatz des Glaubens in irdenen Gefäßen, zerbrechlich. Aber es ist ein Schatz. Und was ist seine Antwort jetzt, was wir denn haben? Warum können wir singen? Weil er sagt, ja, in Luther wird es so geschrieben, aber in dem allen, also mitten in diesen Problemen, Wirrwarr oder so, ja, überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Hier geht es um Ostern, auch wenn es nicht direkt dasteht. Nimm eine andere Übersetzung, klingt besser, nämlich so. Doch in allem tragen wir einen glänzenden Sieg davon durch den, der uns geliebt hat. Geht es wieder um den Sieg. Wir können singen. Ja? Das heißt, Paulus sagt, mitten in unseren Herausforderungen des Lebens, wissen wir doch, dass wir einen glänzenden Sieg davon tragen. Und da möchte ich euch ein bisschen mit hineinnehmen. Ich möchte mal in ein Wort einführen hier, ja? Nämlich das Wort Supersieger. Ja? Nicht Superhelden, sondern Supersieger. Ja? Wir sind Supersieger. Ja? Denn das Wort, was da dahinter steht, heißt, griechisch, könnt ihr auch wieder vergessen, aber nur damit ihr merkt, ich habe auch theologisch ein bisschen gearbeitet jetzt, heißt Hypernikomän. Ja? Hyper, kennt man so das Wort? Oh, ist hyper, ja? Heißt super, ja? Kann man so übersetzen. Und Nikomän heißt Siegende. Also wir sind super Siegende, super Sieger, würde ich jetzt mal so sagen. Und es kommt auch jetzt das Beispiel nicht von mir, das habe ich von jemand anders geklaut, ja? Aber ich finde ein cooles Beispiel, um das zu erklären. Ich habe gesagt, wie kann man super Sieger erklären? Und der sagt, stell dir vor, es ist ein Boxer, ja? Und der liest davon, dass es für 10 Millionen ein Preiskampf gibt, ja, wo man 10 Millionen Euro gewinnen kann und er sagt sich, boah, da melde ich mich an und ich trainiere hart, ja, und Boxen zu trainieren ist nicht immer nur spazieren gehen. Ja, das ist so, da kriegt man auch Schläge ab, ja. Also man verteilt nicht, nur man kriegt auch. Und dann hat er trainiert, hat sich geschunden und er ist fit für den Wettkampf und da kommt der Wettkampf und ich sage euch, der andere war ein Bulle. Boah. Und dann fighten sie miteinander und schlägt Schläge ein, blaues Auge, Schneidezahn ist weg, keine Ahnung. Ja, vielleicht das Ohr ein bisschen abgebissen, gab es auch schon. Also versteht ihr, also das ist ein harter Kampf, aber er gewinnt am Ende 10 Millionen Euro. Das ist die Frage, wer ist der Supersieger? Was will er sagen? Herr Boxer, ne? Nein, seine Frau. 10 Millionen Euro. Jetzt kann sie shoppen. Die freut sich, denn sie gehört zu ihm. Und deswegen, seine 10 Millionen gehören auch ihr. Hey, ich sage, die Frau ist Supersiegerin. Ja? Weil sie hat nichts getan. Sie musste nicht kämpfen, aber sie gewinnt alles. Ja? Und das ist der Punkt. Was ist Ostern? Warum, sagt Paulus, können wir uns freuen? Wir sind Supersieger, nämlich, weil Jesus hat alles gegeben. Er hat gekämpft, er hat Blessuren eingesteckt, er hat sein Leben gegeben und wir gehören zu ihm. Viel mehr als 10 Millionen. Sein ganzes Erbe, es gehört auch uns. Die Ewigkeit, die Zukunft, es gehört uns. Du bist Supersieger, du bist Supersiegerin, weil du zu Jesus gehörst. Wenn du zu Jesus gehörst und wenn du nicht zu ihm gehörst, dann mach dich fest an ihm. Es lohnt sich. Und deswegen sagt Paulus, das ist meine Hoffnung mitten in den Herausforderungen meines Lebens. Er ist nicht naiv, aber sagt, wir haben einen Sieger. Und der Sieg fängt heute schon an. Und wenn es nur ist, dass ich eine Sicherheit habe in meinem Herzen und weiß, meine Hoffnung, ja man könnte platt sagen, das Beste kommt noch. Nämlich, dass ich Jesus sehen darf. Dass ich zu ihm gehöre und dass mich nichts mehr trennen kann von ihm. Denn die Sünde, die Trennung ist überwunden. Ich darf zu ihm gehören. Und aus dieser Kraft kann man leben. Paulus sagt das mal an einer anderen Stelle im Epheserbrief. Sagt er, glaubt, haltet es für wahr, nämlich dass dieselbe Kraft, die Jesus auferweckt hat von den Toten, auch in euch am Arbeiten ist. Hast du es schon mal überlegt? Die Kraft, die Jesus auferweckt hat, ist auch in dir am Arbeiten. Wir denken oft an unsere Kraft und was wir können. Aber er sagt, ihr seid Supersieger. Diese Kraft lebt in euch, will euch verändern. Das heißt, alles, was möglich ist im Glauben, ist nicht unsere Kraft. Nein, es ist er in uns. Aber da ist manches möglich. Paulus sagt, dass mit ihm alle Dinge möglich sind. Das ist Auferstehung. Aus dieser Kraft sollen wir leben. Und von daher habe ich so einen inneren, für mich einen Aufruf, den muss ich mir selber sagen, nämlich, dass ich mich vom Dunkeln nicht verführen lasse. Oft mache ich meinen Glauben fest an meinem, wie es mir gerade geht. Und ich fühle mich schlecht, dann glaube ich auch schlecht irgendwie. Ja? Aber zu sagen, nein, nichts hat das Recht, mir den Mund zu verbieten, dass ich den Herrn lobe. Das ist manchmal eine Entscheidung. Wie Paulus im Gefängnis. Der hätte sagen können, Gott, du hast aber, das haben wir nicht ausgemacht. Ich will gerne für dich aktiv sein, auf allen Bühnen dieser Welt will von dir reden. Aber im Knast? Was sollen die Leute von mir denken? Das Evangelium eine Kraft und Macht und ich sitze im Knast? Und er lobt den Herrn. Mein letzter Gedanke. Was ist der Auferstandene? Er ist der Zielpunkt. Wir haben vorhin gelesen, ja, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Das ist vom Herrn geschehen. Also Gott selber ist am Werk und ist ein Wunder vor unseren Augen. Dies ist der Tag, den der Herr macht. Lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein. Ich möchte das Bild vom Eckstein ein bisschen weiterentwickeln. Nämlich, dass der Eckstein nicht nur ein Eckstein ist, an dem sich alles misst. Und da sind sich die Ausleger auch nicht einig. Wie muss man dieses Wort auslegen? Ja, ein Eckstein, ja, man kann das so sehen am Fundament unten. Aber ein Eckstein kann auch ein Schlussstein sein. Wisst ihr, was ein Schlussstein ist? Das ist ein Schlussstein. Also das. Über 2000 Jahre alt ist dieses Gebäude, aber der Schlussstein hat gehalten. Ist der wichtigste Stein im Bogen. Darauf lastet alles. Daraufhin zielt alles. Ist auch der letzte Stein, der eingesetzt wird. Und dann hat man unten drunter das Gerüst weggebaut und hat geguckt, ob das Gebäude hält. Ja. Ich habe mal gehört, so von Römischen, ja, also es gab in Rom auch ein Gesetz, könnte man vielleicht heute mal wieder einführen bei Bauwerken oder so. Ja. Aber der Baumeister musste mit seiner Familie die ersten paar Tage unter der Brücke leben. Ja. Ja. So konnte man auch Verantwortungsgefühl schaffen. Ja? Heute fehlt das manchmal ein bisschen. Aber okay, ich wollte sagen, das ist der Schlussstein. Ja? Auf den zielt alles ab, das ganze Gebäude. Und der Epheserbrief beschreibt diesen Eckstein, also diesen Schlussstein vor allem, ja, und weitet das Bild und sagt, das ist das der Zielstein, ja, das ist Jesus selber. Das heißt, die Bibel lädt uns ein, mal ein bisschen größer zu denken. Wir denken oft klein. Ich und mein Leben. Es ist nicht verwerflich, dass ich über mich und mein Leben nachdenke, aber Paulus sagt, hey, das gibt was Größeres. Und die Bibel beschreibt größere Dinge als nur du und dein Jesus. Also es ist nicht schlecht, du und dein Jesus, aber es gibt mehr. Und das heißt, Jesus ist nämlich der Zielpunkt der gesamten Weltgeschichte und damit auch meines Lebens. Und das sage ich jetzt auch so locker und leicht. Aber es ist manchmal ganz schön herausfordernd, das zu denken. Wisst ihr warum? Weil die Zeit uns sagt, Glaube ist privat. Rede nichts darüber. Gustav Heinemann war einer, der noch Rückgrat hatte und wirklich hinstehen konnte. Politiker, Bundespräsident in Deutschland gewesen. Und der hat es erkannt und hat gewusst, Jesus ist der Zielpunkt. Die Herren dieser Welt gehen. Unser Herr kommt. Da habe ich gesagt, boah, das ist eine starke Aussage. Die Herren dieser Welt gehen. Unser Herr kommt. Und wir wissen, auch wenn diese Welt im Chaos liegt und wenn irgendwelche Leute meinen, wie sie diese Welt gestalten müssten und wie sie das machen, ihre Politik machen und Leute sind in Angst und Not und viele kümmert es gar nicht, die Herren dieser Welt werden gehen. Sie werden vor dem Herrn der Herren Rechenschaft ablegen müssen. Für alles, was sie getan haben, verbockt haben, der Herr kommt. Und ich glaube, das ist die Perspektive von Ostern. Ostern ist nicht nur, oh schön, das habe ich für mich und mein kleines Leben Hoffnung. Nein, es geht darüber hinaus. Du bist Teil etwas, von etwas Großem, von Gottes Veränderung in dieser Welt. Deswegen ist Glaube immer persönlich, aber nie privat. Unsere Zeit und die Aufklärung wollten uns klar machen, Staat und Kirche sind getrennt. Ja? Gesellschaft hat nichts im öffentlichen Raum, sagt nichts. Es kann jeder für sich entscheiden. Die ersten Christen haben was anderes gelebt. Denn so, wie sie gelebt haben, das wurde wahrgenommen. Und damit war Glaube auch immer politisch. Die Art und Weise, wie wir in unserer Arbeit umgehen mit Menschen, sei es mit Geflüchteten oder mit anderen, es ist immer auch politisch. Es könnte sein, irgendwann finden Leute nicht gut, was wir tun. Das ist die Frage, wem wir verpflichtet sind. Wenn wir sagen, nein, unser Eckstein, unser Orientierungspunkt ist Jesus, so gehen wir mit Menschen um. Könnte sein, drumherum finden Leute es nicht gut. Und wir sagen, doch, das ist unser Weg, unsere Orientierung. Es wird wahrgenommen werden. Ich will nur auf dieses Bild zurück. Was ich spannend finde, ist, ich glaube, dass auch unsere Gesellschaften, die eigentlich von, ich sag mal, von Glauben wollen viele wissen. Nur kann man vielleicht sagen, leider nicht mehr bei der Kirche. Ja? Nicht bei uns. Könnte man auch sagen, oh, ist mir beleidigt. Dann sollen sie halt nicht. Aber ich glaube, Menschen sind auf der Suche. Und vielleicht ist das hier, was mein Bruder mir geschildert hat, das fand ich so spannend. Er hat gesagt, es ist interessant, wie auf einmal das in der Gesellschaft ein Thema ist. Vielleicht sind mehr Menschen auf der Suche, als wir glauben. Nach Orientierungspunkten und nach Menschen, an denen man sich orientieren kann, weil sie von woanders her Orientierung erhalten. Und deswegen möchte ich schließen mit einem letzten Gedanken, nämlich, dass wir in der Botschaft, über die wir heute uns Gedanken machen, dass nicht nur sagen, oh, das ist schön für mich, sondern dass darin immer Zündstoff liegt für unser Umfeld, für die Menschen, für die wir Verantwortung tragen. Und ich möchte schließen mit diesem Vers, weil ich den so toll fand. Nämlich, ich werde nicht sterben, sondern leben und des Herrn Werke verkündigen. Man kann es andersrum sagen. Solange ich lebe, habe ich eine Berufung. Nämlich die Werke des Herrn zu verkündigen. Das ist nur eine Perspektive, oder? Solange wir leben, solange bis zum letzten Atemzug auf diesem Planeten, haben wir den Auftrag, die Werke des Herrn zu verkündigen. Und wenn es stumm ist, wenn ich vielleicht nur noch atmen kann in meinem Bett, aber ich verkündige die Treue des Herrn. Und ich glaube, unsere Welt braucht Menschen, die bereit sind, die Werke des Herrn zu verkündigen. Und wenn nicht wir, wer hat dann eine Botschaft, die so stark ist, vom Supersieg spricht und Menschen mit hineinnehmen möchte, bis in die Ewigkeit mit ihrem Schöpfer zusammen zu sein? Ich möchte mit uns beten. Jesus, ich danke dir, dass wir heute Ostern feiern können. Und manchmal muss man sich das ja richtig bewusst machen. Du bist auferstanden, du lebst. Und wir wollen es nicht nur einfach wahrnehmen, kognitiv und einfach, naja, ein bisschen nachgedacht, wir kennen es ja, sondern dass es nochmal unser Herz erreicht. Und dass wir uns bewusst machen, wir haben in dir alles geschenkt bekommen. Boah, was für ein Potenzial. Und danke, Herr, dass wir mitten in den Stürmen unseres Lebens trotzdem einen Zielpunkt haben, nämlich dich selber und dass du dich immer wieder beweist. Ja, das haben wir erlebt. Und wir wollen deshalb an dir dranbleiben und deine Werke verkündigen, dass du es gut meinst mit uns, dass du uns liebst, diese Welt nicht aufgegeben hast. Und unser Wunsch ist, Herr, dass wir ein Segen sein können für die Menschen um uns herum. Und so lass Ostern werden in unseren Herzen und erfüll uns mit Mut und mit Freude und mit Jubel. Amen.
Man darf jubeln oder was habt ihr? Was Trauriges eher mit heute?